Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byt FM.
Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Runde Ruhestörung. Und man sieht es überall derzeit, die betonreichen grauen Städte werden bunter, die Schals zu Tüchern und das Kribbeln und Krabbeln in und um einen herum ist kaum noch zu überspüren. Der Frühling ist da und man kommt in die Zwickmühle, doch eigentlich gute Laune zu haben und ja voller Tatendrang zu sein, obwohl einem vielleicht der Winter noch in den Knochen steckt und es trotz grellknospender Positionen ja genug gibt, weswegen man sich ja noch die Haare raufen möchte. Was macht man da am besten? Na, zum Beispiel gute Gespräche führen, wie ich das jüngst mit meiner heutigen Gästin getan habe, mit der facettenreichen, in unzählige Projekte verwickelten und im besten Sinne komplexen Musikerin Mira Lukovac habe ich mich über den mitunter schwierigen Stimmungstwist von Winter zu Frühling unterhalten, aber auch über den Umgang mit Wut, Kitsch, den Garten ihres Großvaters und natürlich über ihre Musik. Im November letzten Jahres erschien ihre Platte Please Save Yourself und genau daraus hören wir jetzt zum Einklang auch gleich mal ein paar Takte. Ich bin Leonie Möhring, schön, dass ihr wieder dabei seid. Läuft bei mir in Dauerschleife, seitdem ich ihn zum ersten Mal gehört habe, zumindest im Kopf, denn ich finde Shut the Fuck Up and Let Go, so heißt der Song, hat unglaubliches Ohrwurmpotenzial. So, und wie gesagt, Mira und ich haben uns im Vorfeld dieser Ausgabe hier auf ein Gespräch getroffen und das Erste, wonach ich sie nicht floskelig, sondern aufrichtig gefragt habe, war ihr Befinden dieser Tage.
Interessante Frage. Stabil. Glaube ich. Also das Wort Stabilität mag ich irgendwie, aber es ist auch verhängnisvoll zum Teil. Heute regnet es wieder in Wien. Normalerweise hat das Wetter nicht so viel Einfluss auf mein Gemüt, aber heute irgendwie, also es ist okay heute, aber es hat sehr geholfen, dass in den letzten Wochen der Frühling ein bisschen begonnen hat. Genau, es war schon recht schwer, es waren jetzt schon sehr schwere Monate, habe ich das Gefühl, und auch für viele Menschen in meinem Umkreis war das so.
Ja, kennen sicher einige von euch, entweder persönlich oder aus nächster Nähe, aber der sich wie Gummi ziehende Winter setzt doch der einen oder dem anderen schon immer gehörig zu. Ich persönlich würde mich zu den Menschen zählen, die hingegen eher relativ immun auf die Licht-, Wärme- und Farbarmut reagieren, wobei ich natürlich auch den enormen Unterschied spüre, wenn hier endlich das Wetter in Richtung Frühling kippt. Aber Mira hat es eben schon angedeutet, für gewöhnlich ist das bei ihr ähnlich, oder?
Ja, na das, also Berlin ist von dem her ja auch relativ hart, oder? Was meine Erinnerung ist und so. Und da muss man ja fast ein bisschen hartgesotten sein oder sich nicht allzu sehr davon abhängig machen. Nicht, dass jetzt Wien so viel heller ist, aber es ist dann doch ein Stückchen südlicher. Aber es ist spannend, dass du das sagst, dass du das ansprichst, weil ich kann mich erinnern, dass so als Teenie war der Sommer halt wahnsinnig wichtig, weil so über die Ferien hat man sich einfach so stark entwickelt, dass, oder es ist einfach so viel passiert, dass man einfach dann im nächsten Schuljahr, also im September, wenn man zurückgekommen ist, ein bisschen ein anderer Mensch war. Deswegen war ein Sommer natürlich immer sehr intensiv und aber auch gut. Dann kann ich mich erinnern an so die erste größere Depression Anfang 20. Da war wirklich, da war der Sommer mein Feind, weil ich mir gedacht habe, die Sonne lacht mich aus quasi. Da war ich wirklich so, ach. Und dann war eine lange Zeit einfach, wo der Winter und der Herbst einfach, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich nicht so viel rausgehen. Eben, da lacht mich die Sonne nicht aus. Und der Sommer war eher so schön, aber ein bisschen anstrengend vielleicht. Und mittlerweile bin ich wieder so ein bisschen auf ist schon nett, wenn man draußen sitzen kann. Also ich weiß auch nicht, es macht schon was mit mir, aber ich mag den Winter und ich mag den Herbst. Naja.
Ist ja vermutlich für MusikerInnen aber auch generell keine schlechte Zeit unbedingt. Also so stelle ich es mir klischeehafterweise zumindest vor, dass der Winter und der Herbst in Sachen Schreibprozess zum Beispiel eigentlich ganz gut ist.
Ja, es ist, glaube ich, ein ganz pragmatischer Grund dahinter, nämlich, dass man tatsächlich weniger rausgeht, weniger sozial ist. Also jetzt gar nicht vielleicht extrem viel weniger, aber schon merkbar. Und daher geschehen oder kreieren sich diese leeren Räume, unter Anführungszeichen, wo dann eben Platz ist, sich hinzusetzen, sich mit Gefühlen zu konfrontieren oder wo sie sich auch aufdrängen. Also mir geht es zumindest so und ich kenne auch viele KollegInnen, die im Sommer dann vielleicht gar nicht so dazu kommen oder weniger dazu kommen, gewissen Gefühlen Raum zu geben und die zu benennen oder ja, und dann eben sie auch zu verarbeiten in einer künstlerischen Auseinandersetzung. Also das könnte wirklich einfach dieser klare Grund sein, dass man einfach nicht, weiß ich nicht, draußen sitzt und den Sonnenuntergang genießt.
Klingt stimmig. Und vielleicht erklärt das dann aber auch, warum es in den meisten Songs thematisch auch eher um die Verarbeitung schwererer Themen und Gefühle geht. Denn die brechen sich mit weniger Licht und weniger sommerlich sprudelndem Ereignisdruck dann ja doch vielleicht eher Bahn, wenn es ruhiger und kälter wird. Dennoch, ich hatte das bei Ruhestörung hier schon mal angesprochen, glaube ich. Ich finde es bemerkenswert, dass positive Gefühle wie Dankbarkeit, Euphorie, Liebe in allen Zuneigungsrichtungen ohne Schmerz, Vorfreude, was auch immer, dass diese Gefühle, obwohl ja keineswegs weniger intensiv als negative, so selten zum Klingen gebracht werden in Songs. Mira hat dafür folgende erklärende These.
Ich finde, du hast völlig recht. Ich finde, Freude oder dieses, oder weiß ich nicht, wie nennt man das? Ja, Freude. Schau, wie schwer ich mir tue, überhaupt Worte zu finden für etwas, für diese andere Richtung des Gemütszustands, ist einfach für mich persönlich und für viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, viel schwieriger auszudrücken, weil das auch sich schnell naiv anfühlt oder platt. Und man, also ja, wenn was schön und positiv und wenn man sich besonders leicht und glücklich fühlt, da hat man gar nicht so viele verschiedene Worte, dann ist man eher froh, dass es ist und nutzt die Zeit, so ein bisschen kommt es mir vor. Und es gibt doch ganz wenige Stimmen, finde ich, die das wirklich gut ausdrücken können. Und eine der wenigen Stimmen, die nach Joy klingen, ist für mich Björk, weil durch dieses Juchzend, sagt man das so, Juchheisasa, dieses Freudige, die Art und Weise, wie sie singt, diese Technik, dieses Schreiende, dieses auch sehr Befreite, das ist urschön zu hören und sehr inspirierend. Und da merke ich aber in der Auseinandersetzung damit, dass ich sage jetzt nicht, dass ich das nicht kann. Ich glaube, dass das einfach was ist, was ich weniger gewohnt bin. Ist vielleicht auch eine kulturelle Sache oder eine spirituelle Sache. Ja, ich glaube, dass einfach, also Kunst ist ja dafür da, dass wir uns ausdrücken, dass wir mit unseren Gefühlen besser klarkommen. Das ist mein Ansatz. Und halt die schwereren Gefühle oder die uns mehr wehtun, die brauchen dann auch eben diese extra Zuwendung und die müssen irgendwie verarbeitet werden. Und bei Freude, weiß ich nicht, vielleicht bleibt man da weniger oft stehen und sagt, so, das möchte ich jetzt verpacken oder festhalten als Song oder Musik. Ja, also das ist nur eine Hypothese. Maybe I'm wrong.
Kann schon gut sein. Ein Gefühl, auf das Mira in anderen Interviews auf jeden Fall stets und ständig angesprochen wird, habe ich zumindest bei meinen Recherchen herausgefunden, ist Wut. Immer wieder finden sich da Zitate wie ich bin schon lange urgrantig oder ich bin immer noch beziehungsweise die meiste Zeit wütend. Was ist denn dran an diesem Bild der wütenden Mira? Und könnte die Wut mittlerweile zur Freundin werden oder ist die eher immer noch ungebetener Gast?
Ich ist voll schön und spannend, dass du das so ansprichst oder dass es jetzt gerade Raum gibt für dieses Thema / Emotion, weil es mich gerade auch wieder sehr aktuell total beschäftigt. Also ja, es ist voll, auf jeden Fall noch voll etwas, womit ich arbeite. Mir fällt zum Beispiel nach wie vor auf, ich bin, naja, es hat sich ein bisschen verändert, aber grundsätzlich bin ich in meinem Umfeld die mit der Wut, also die mit der ausgesprochenen Wut, beziehungsweise habe ich es mittlerweile sehr gut, ich will nicht sagen kontrollieren, aber naja, doch, kontrollieren gelernt. Doch, es ist fürchte ich das richtige Wort. Weil, also ich finde ja, Wut ist keine negative Emotion, es ist eine schwierige Emotion, vor allem deswegen, weil die Leute, die es mitbekommen in zweiter Instanz, die können das oft nicht aushalten und das ist auch verständlich, dafür habe ich auch wirklich Verständnis. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, gesellschaftlich und in den kleineren, also in freundschaftlichen Beziehungen, aber in allen möglichen Beziehungen ist ganz wichtig, dass Wut Platz hat. Weil wir wissen, was sonst passiert, es explodiert oder es verformt sich und manifestiert sich ganz anders und es ist extrem toxisch. Und ich habe ganz viel die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wütend geworden bin, und da rede ich jetzt gar nicht von Ausbrüchen, sondern halt von sich kurz ärgern, keine Ahnung, irgendwelche Kleinigkeiten. Jetzt auch nichts, was mich selber jetzt so lang dann beschäftigt hätte, sondern sich kurz über was ärgern, dann lasse ich es raus und dann ist er eigentlich auch schon wieder jetzt gar nicht mehr so schlimm. Für mich war es auch nicht so schlimm. Aber dann habe ich die Rückmeldung bekommen, hey, das ist irgendwie nicht cool und das fühlt sich für die Community schlecht an, wenn du das so rauslässt. Und das hat mir natürlich total leid getan und auch wehgetan, wenn ich mir gedacht habe, ach scheiße, wie soll ich das jetzt machen? Weil wenn ich das runterschluck, dann keine Ahnung, wo das landet. Und dann habe ich mich natürlich sehr bemüht und so, das nicht zu sehr rauszukotzen quasi. Und das war nicht schlecht, aber ich habe bemerkt, dass mir die Wut von den anderen fehlt. Und das habe ich dann auch wieder rückgemeldet und habe gesagt, hey, ich glaube, ich bin besonders wütend, weil ihr es gar nicht seid. Und das, also jetzt gar nicht als bösen Vorwurf, sondern als wirklich Angebot, das zu reflektieren vielleicht unter Freundinnen und Freunden. Und dann war das so, ja, okay. Mh. Und dann haben wir das ein bisschen angeschaut und das ist eigentlich ganz schön angenommen worden. Und ich finde, das ist ein, also ich bin da gerade mitten in einem Prozess, diese verschiedenen Dynamiken in verschiedenen Beziehungen natürlich mir anzusehen. Und wo dann stückchenweise von allen Seiten ein bisschen mehr Wut zugelassen wird oder damit auch gearbeitet wird und dann sagt man halt auch wieder, ich kann gerade mit deiner Wut nicht so gut umgehen, aber es ist wichtig, dass du es rauslässt, keine Ahnung. Also diese Art von Therapie macht man gemeinsam. Und ich habe jetzt lange eben, das Wort stabil habe ich vorhin ganz am Anfang gesagt, lange versucht eben diese Stabilität auch herzustellen für mein Umfeld und für mich selber, indem ich eben auch nicht zu viel Wut kommuniziere, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich das ein bisschen gecovert mit Lachen. Was tatsächlich hilft. Es hilft, über Dinge zu lachen und sich selbst. Und das hat so ein bisschen die Wut verstaut. Aber ich merke gerade, wie sie sich zurückkämpft ein bisschen. Ja, über das Lachen ist es wirklich so happening right now. Und ich kann, ja, genau. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht eine zu abstrakte, lange Antwort, aber so ist das gerade bei mir, so äußert sich das gerade. Und ich bin gerade wieder relativ dankbar dafür, dass sie da ist und dass sie grundsätzlich sich nicht verwandelt in Trauer, sondern sie bleibt die Wut. Also mir hat man auch mal gesagt in der Therapie, dass Wut ist eine sekundäre Emotion angeblich. Also vielleicht übersetze ich das auch gerade ganz falsch, aber dass das, also vor der Wut kommt ein anderes Gefühl. Also das ist jetzt eher schon eine Reaktion und hinter Wut steckt meistens Angst und diese Dinge. Und deswegen ist es ja unter anderem auch so wichtig, das ist ja eben eine Reaktion und also das darf und muss Platz haben. Genau. Und was und gesellschaftlich sowieso, und das ist ja alles nicht voneinander zu trennen, ist Wut wahnsinnig wichtig, um den Arsch hochzukriegen, um die Dinge anzupacken und zu bekämpfen, die falsch laufen und nicht okay sind.
Definitiv. Sonst ist man gefangen, stagniert oder auf Englisch stuck. Der Opener ihres aktuellen Albums Stuck hieß der Song. So, aber bevor wir hier weiter über große und wichtige Gefühle sprechen, was man mit Mira, glaube ich, wirklich ewig tun könnte, schauen wir doch aber mal, wie das mit ihr und der Musik überhaupt losging. 1988 im österreichischen Burgenland geboren, wächst Mira, wie viele von uns, erstmal mit der Musik der Eltern auf. Welche war das denn? Was lief denn bei ihr zu Hause so und woran kann sie sich erinnern?
Interessanterweise war also jetzt zu Hause im Haus relativ wenig Musik, Radio wenig, wenn dann eher im Auto. Wir waren eher so die Auto-Performer. Also mit meinem Papa haben wir tatsächlich, wenn wir eine Stunde eben gefahren sind, so wir hatten Papa-Wochenende, dann sind wir halt dahin gefahren, wo er wohnte. Und dann hat er uns abgeholt und dann, was hat er gespielt? Leider ist er großer Rolling Stones Fan. Das hat mir als Kind schon nicht gefallen, jetzt als Erwachsener noch weniger. Ich meine, es gibt ein paar Lieder, die gut sind, die mir gefallen. Aber er hat mir auch ganz wichtige Literatur gezeigt, wie Nina Simone, Tom Waits war ganz, ganz wichtig, Keziah Jones, falls dir da was sagt. Was war noch? Recht viel so Blues-Rock, glaube ich, was ein guter Start ist, denke ich. Und wir haben halt auch einfach sehr laut mitgesungen und wenn nichts gelaufen ist, haben wir ganz oft so Fantasie-Musicals erfunden und halt Texte, also irgendwas rumgealbert, irgendwas. Das war eigentlich sehr cool. Ich mein, von meiner Mama aus, also da gab es so ein paar CDs im Schrank, ich glaube, Leonard Cohen war wichtig, Tracy Chapman war eine ganz wichtige, Blondie war meine erste CD, Fantastischen Vier war meine erste Kassette noch. Prince war eher so am Rande, so Sachen. Genau, aber ich finde es erstaunlich, ich höre so auch privat als jetzt Erwachsene nicht viel Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche sehr viel Ruhe. Keine Ruhestörung, haha. Warum, weiß ich nicht genau. Vielleicht, weil ich selber schon so viel Lärm mache.
Gut möglich. Und was war denn aber so die erste Musik, die sie für sich selbst rausgesucht und für gut und wertvoll befunden hat?
Jetzt wollte ich eigentlich gerade sagen, Tracy Chapman und Annie DiFranco, die war ganz wichtig für mich. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich mit 9 eine ganz schwere Celine Dion-Phase hatte und Whitney Houston. Whitney Houston war mein erstes Konzert in der Wiener Stadthalle. Das ist ein großes Privileg gewesen. Aber Celine Dion, My Heart Will Go On, das war mein erstes Cover quasi. Und da habe ich schon, also die große Geste, das Drama, das war für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Sister Act 2. Da war ich auf jeden Fall dieser eine Schüler von Whoopi Goldberg, der Oh Happy Day gesungen hat. Also das war mein Traum, in so einem Kirchenchor zu singen, obwohl ich nicht getauft bin. Und ich habe mir gedacht, ich will unbedingt in die Kirche und dieses Zeug singen, whatever it means. I don't care. Offensichtlich haben sie irgendwie einen, weiß ich nicht, also da passiert irgendwas, was ich auch erleben möchte. Aber so, da also so, auch wirklich, wenn es nur One-Two-Step ist, also dieses von links nach rechts und klatschen und gemeinsam wow, einfach auszucken, das wollte ich unbedingt machen. Das war, das hat, also Sister Act 2, wann ist das rausgekommen? Ich glaube schon spätestens 95 oder so, vielleicht früher sogar. So, also so, da hat es angefangen, da war ich dann dementsprechend 7. Das war schon, ja, immer schon wichtig, diese Art von Ausdruck.
Und dann kam irgendwann die Gitarre als erstes Instrument dazu.
Ja, also theoretisch war es der Gesang, aber das nimmt man ja ganz lang nicht ernst. Also weil es jetzt nicht unbedingt was ist, was du mit 7 in der Musikschule lernst, sondern die Stimme soll ja auch wachsen, bevor man sie bildet. Aber ja, genau, mit 9 habe ich zum Gitarrespielen angefangen. Das war ganz witzig, weil ich bin Linkshänderin und mein Gitarrelehrer hat einfach nicht gefragt, ob ich Links- oder Rechtshänderin bin. Und dann habe ich halt das quasi regular gelernt, war entsprechend verwirrt und dann nach Monaten hat es bemerkt, dass ich Linkshänderin bin und wollte die Gitarre einfach umdrehen und ich so, na, keine Chance, also das verwirrt mich noch viel mehr. Und dann habe ich lang nur so ein paar Akkorde gelernt, weil das war jetzt eher so ein recht, also es war jetzt nicht schlimm oder so, aber jetzt nicht unbedingt so der Burner-Unterricht. Dann habe ich einen anderen Lehrer bekommen, ein bisschen ganz minimal Klassik gelernt, dann ein bisschen mehr Klassik eigentlich. Und so mit 12 oder so hat mein Gitarrelehrer gesagt, sing doch mal dazu, so quasi begleite dich selber auf der Gitarre. Und da hat es so ein bisschen angefangen und da habe ich dann auch so die ersten Lieder geschrieben. Und das Interessante ist auch eins der Lieder, die ich, also ich glaube das erste Riff, das ich geschrieben habe, das ist auch das habe ich dann 2021 endlich auf dem Album getan, weil ich mir gedacht habe, das muss jetzt eigentlich gewürdigt werden. Und das heißt Zufriedenheit, Klammer 1999, weil ich das damals geschrieben habe. Genau. So hat das alles begonnen.
Das ist der Song, von dem Mira soeben sprach, Zufriedenheit, 1999 geschrieben. Und was mir an dieser Stelle aufgefallen ist, ist, dass der soeben angespielte Song der einzig deutsch betitelte auf ihrem Album What Else Can Break ist. Und auch auf der aktuellen Platte nur ein deutsch betitelter Song zu finden ist. Und jetzt kommt's, beide sind Instrumentalstücke. Nun liegt es in der Natur meines Jobs da eigentlich natürlich unendlich viel reinzudeuten. Ich habe aber indessen einfach mal Mira gefragt, was es damit auf sich hat und ob da eine tiefere Bedeutung hintersteckt.
Jein. Also ich bin ja jetzt nicht gegen deutsche Lyrics oder sowas. Es hat sich eher so ergeben. Und bei dem Song Zufriedenheit, dadurch, dass das einfach so alt war, also dass das nicht, oder alt ist eigentlich, oder jung in Wahrheit, weil ich da 11 oder 12 war, als ich das geschrieben habe. Und das war halt einfach eine Art Übung, die ich hatte für meine rechte Hand, um ein gewisses Fingerpicking, vor allem den Daumen, zu üben. Und ich konnte einfach nicht aufhören, dieses Riff zu spielen, weil es mir so Spaß gemacht hat. Und ich habe mir mein ganzes Leben seither gedacht, der Song ist aber nicht fertig und das ist ja nichts, das ist ja nur eine Übung. Und ich habe aber auch, ja, und da ist nie wirklich so eine richtige Melodie entstanden, ein bisschen schon, aber nicht so richtig, so auf Popsong-mäßig. Und ich habe mir gedacht, aber es ist irgendwie schade, ich möchte das teilen, weil das ist so ein wichtiger Moment in meinem Musical-Upbringing gewesen, dieses Riff zu schreiben. Und ich werde das auch nicht ganz los aus meinem Kopf, aus meinen Ohren. Und ich wusste auch immer, auch mit 11 damals schon, das klingt nach Zufriedenheit. Und es klingt einfach nicht nach Leid, was ich meistens reingenommen habe in meine Musik. Es klingt nicht nach großem Schmerz und es klingt auch nicht nach yay, guter Tag, sondern es ist einfach so ein, es ist gut heute, es ist gut. Und wir atmen ein, wir atmen aus. Und das wollte ich deswegen so reinnehmen. Und der Titel Zufriedenheit, der kam einfach von ganz früher, von dieser kindlichen Erinnerung. Und das im letzten Album, Please Save Yourself, der Song, den du ansprichst, oder der Titel, den du ansprichst, das war Hoffnung, Angst, Angst, Hoffnung. Und das war ein Teil von einer Komposition, den ich für ein Theaterstück geschrieben habe. Und das hat mich sehr stark begleitet für eine Zeit lang und ich habe das so schön gefunden und deswegen wollte ich, dass das unbedingt irgendwo auf einem Tonträger auch verewigt wird. Und das heißt Hoffnung, Angst, Angst, Hoffnung, weil das vorkommt in dem Text von dem Theaterstück. Und zwar ist das Theaterstück von Ilse Eichinger. Es geht um Kinder in Wien, die den Holocaust oder die Zweiten Weltkrieg in dem Fall und auch den Holocaust nicht überleben. Also es ist ein wahnsinnig schwerer und arger Stoff. Und die Kinder, in dem Stück geht es darum, wie die Kinder mit ihrer Kindlichkeit und ihrer, ja, mit ihrem Kindsein sich diese Situationen erklären. Und es ist natürlich nicht aushaltbar eigentlich. Und dazwischen sagen sie so Sachen wie, ja, dürfen wir überhaupt Hoffnung haben? Und Angst vor der Angst, das löscht sich aus, das hebt sich auf. Also können wir auch gleich gar keine Angst mehr haben. Und das fand ich so, oh wow. Also das, wenn das ein Kind sagen würde so, das würde mich irgendwie umhauen, weil sie sich so, ja, wieder die Hoffnung holen. Und genau, das ist das Grundthema, das ich dann geschrieben habe. Hieß einfach Hoffnung 1 quasi. Und hat sich emotional sehr bewegt in diesem, in dieser Ambivalenz zwischen Hoffnung, Angst, Hoffnung, Angst oder Hoffnung, Hoffnungslosigkeit. Und ich finde, das ist auch sehr, leider sehr gut übersetzbar in die heutige Zeit, weil wir, glaube ich, sehr stark herumirren müssen zwischen kompletter Verzweiflung, großer Angst und dann aber eigentlich auch als Überlebenstrieb hoffnungsvoll sein müssen. Und eben auch da gibt es eigentlich, eben da gibt es gar keine Worte und gar keinen Gesang in dem Stück. Und das ist aber auch, das fühlt sich richtig an, weil ich bin ohne Worte zum Großteil, wenn es um gewisse Themen geht. Ja, politische Dinge, leider. Gerade da sollten uns die Worte nicht fehlen, aber da habe ich das Gefühl, ist der Klang und sind Klänge einfacher für mich. Da rührt das her.
Ein Auszug aus dem besagten Stück Hoffnung, Angst, Angst, Hoffnung. Ist es aber abwegig, sich Mira Lukovac mit deutschen Texten vorzustellen? Also in meinem Kopf passt das eigentlich ganz gut zusammen.
Ich glaube, meine Deutschphase kommt noch. Ich wollte auch nicht auf Deutsch, also vor ein paar Jahren hat es so begonnen, dass in Österreich dann plötzlich alle Deutsch gesungen haben, weil es jetzt wieder geht, weil man nicht sich sowohl das österreichische Deutsch, verschiedene Dialekte als auch ein Hochdeutsch, also seit einigen Jahren geht das ja wieder so quasi oder ist einfach salonfähig oder vermarktbar oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da wollte ich halt auch nicht aus diesem Grund drauf aufspringen, es sei denn, es wäre voll mein absolut, also wenn sich es emotional jetzt 100% mich dazu gezwungen hätte, dann hätte ich es auf jeden Fall auch gemacht. Aber ich glaube, es kommt und ich habe ein paar deutsche Lieder und ich habe auch für andere Leute auf Deutsch geschrieben schon, aber das, ich glaube, es kommt noch. There's gonna be a time for it, sage ich jetzt auf Englisch. Genau.
Einen kleinen Vorgeschmack darauf kann man sich schon mal holen, wenn man sich ein paar Songs ihres Projekts Sad Songs to Cry To anhört. Dort covert Mira gemeinsam mit Clemens Wenger traurige Lieder oder vielmehr Lieder, die zum Weinen schön sind. Hier zum Beispiel von Ton, Steine, Scherben.
Wenn niemand bei dir ist, du denkst, dass keiner dich sucht, du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. All die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt
das ist auch nur eines von unzähligen Projekten, denen Mira derzeit angehört. So richtig Form angenommen und angefangen hat alles unter dem Namen Schmiedpuls mit Songs wie diesem hier. Ist sie auch Teil der 2019 gegründeten Band My Ugly Clementine? Yeah, 'cause we share a friend. Doesn't mean your values fit the way I am. Just because I have small hands doesn't mean I can't do what my male friends can. Und auch der Combo 5K-HD gehört hier. Und das ist nur ein Auszug aus ihrem üppigen Portfolio. Klingt auf jeden Fall nach einer breiten Fläche, auf der man seinen künstlerischen Horizont entfalten kann, aber durchaus auch nach vielen verschiedenen Strängen, die man ja auch irgendwie alle beieinander halten muss. Was sind denn für Mira die Vorzüge und was vielleicht aber auch die Nachteile an so vielen Projekten?
Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass man sich eben sicherheitsmäßig, also man sichert sich quasi wirtschaftlich ab ein bisschen, dass man einfach nicht alles auf ein Pferd setzt. Also ich kenne natürlich, oder wobei so viele gibt es gar nicht, es gibt so ein paar Acts und Bands, Befreundete, wo das halt auch funktioniert, eine Weile zumindest, die ein Projekt haben und das wird dann auch wirklich quasi geritten und genutzt, und das ist auch sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist auch sehr schön, wenn man sich so langfristig, so intensiv auf eine Sache konzentriert. Aber mich würde es persönlich ein bisschen nervös machen, dass ich da eben alles auf ein Pferd setze. Abgesehen davon, das ist vielleicht auch ein bisschen was, das habe ich schon so in meiner Musical Upbringing gelernt, also so sowohl als auf der Uni als auch, also ich war in so einem klassischen Musik-Oberstufe-Gymnasium, wo schon sehr viele Kinder und Jugendliche sehr professionell Musik studiert haben während der Schule. Und da war einfach das Mindset, du machst so viel wie möglich und du übst die 2 Stunden, bevor du in die Schule kommst, und danach wieder, und je mehr du versatile bist, Entschuldigung für mein Englisch, ja, genau, also je mehr verschiedene Dinge du kannst und machst und je flexibler du bist, desto besser. Und ich habe da auch sehr stark den Mindset von InstrumentalistInnen übernommen, weil bei Gesang ist das ja oft eher anders, also im Pop sowieso, da bist du dann die Stimme von einer Sache, oder also entweder du bist Solo-Artist oder die Frontperson von einem Projekt. Aber als Instrumentalistin kannst du in 80 Bands spielen, theoretisch, ja. Oder im Jazz ist es sowieso, da spielst du von Gig zu Gig so quasi, also als Bassistin oder als Drummerin oder sowas. Und da muss man halt eben auch alle möglichen Sachen drauf haben und wirklich sehr flexibel sein. Und diesen Mindset habe ich sehr viel mehr adaptiert als dieses I am the one voice. Und also ich konnte das nicht so ganz nur auf eine Sache mich auch reduzieren, vielleicht sogar. Gleichzeitig ist es immer meine Stimme, und es ist dann halt auch, also ich kann jetzt meine Stimme nicht so variieren, als wäre ich jetzt einmal König der Löwen und dann Ella Fitzgerald und dann Celine Dion. Also so sehr kann ich das nicht variieren, aber ich kann die Kontexte, glaube ich, verändern. Und das andere Ding ist, dass mir sonst wahnsinnig langweilig werden würde, wenn ich nur eine Sache machen würde. ja, das merke ich einfach. Ich merke das wahnsinnig schnell. Also ich liebe alles, was ich mache, und ich will gar nichts missen von den Projekten, die ich gleichzeitig habe. Aber ich merke, wenn ich etwas eine Zeit lang mache, dann merke ich schon, wie ich dann so ein bisschen müde werde, und dann brauche ich wieder Stimulation von woanders. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, als würde ich schnell durchgehen durch die verschiedenen Projekte, aber ich kehre ja dann auch wieder zurück. Also ich brauche diesen Ausgleich. Und das eine Projekt hat mehr Improvisationsanteile, und das andere ist einfach diese Pop-Performance, die total Spaß macht. Also zum Beispiel mit My Ugly Clementine bin ich halt einfach, komme ich auch in so einen kindlichen Zustand oft, und wir haben so viel Spaß auf der Bühne, und gewisse, also so die Fehlerkultur wird da auch total schön willkommen geheißen. Also man darf einfach komplett in den, wie man sagt auf Österreichisch, in den Gatsch greifen, also sich verspielen heißt das. Und wir haben so eine gute Zeit, und sind einfach meine besten Freundinnen geworden, Nasti und Sophie. Und wir haben die beste Crew um uns herum, und die Musik ist richtig gut und macht das Herz auf, und das ist so, so, so schön. Und dann brauche ich halt wieder Abwechslung und gehe zum Clemens Wenger, und wir spielen im Duo Sad Songs to Cry To und machen nur Cover-Songs, und es ist eine wahnsinnig intime, konzentrierte, verletzliche Atmosphäre, und es ist wirklich nur Klavier und Stimme, und ich kann ganz krass detailliert arbeiten mit meiner Stimme und auch sehr genau sein in meiner Technik, und ja, also das ist eine ganz andere Arbeit. Und dann meine Solo-Musik, da geht es dann wieder um eine Art, andere Art von Virtuosität, auch auf der Gitarre, und da habe ich ganz viel Verantwortung, weil da bin ich Frontperson und erste Gitarre und Main Vocals, aber es ist auch irgendwie recht witzig zwischen den Songs, weil ich die Ansagen halt so anlege, dass man zwischen dem Drama in der Musik auch ein bisschen lacht vielleicht. Das klingt jetzt ein bisschen entertaining, aber das brauche ich ein bisschen. Genau. Und dieses Spektrum empfinde ich als größtes Geschenk, weil ich weiß auch nicht genau. Es macht so viel Abwechslung auf einer emotionalen und auf einer, wie soll ich sagen, virtuosen Ebene. Also mit virtuos meine ich, weiß ich nicht, als hätte man einfach, hier male ich mit Buntstiften und da male ich Aquarell, so in die Richtung. I love it. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Aber, weil du gefragt hast nach den negativen Seiten dafür, manchmal zerbreche ich mir auch echt mein Hirn dazwischen, weil man schon, ich habe das lernen müssen, dann auch in die verschiedenen Modi zu switchen. Also, wann bin ich wirklich alleinige Frontfrau, also Frontperson, und wann bin ich Sidewoman, und wann bin ich anders kollaborativ auf der Bühne, wann bin ich Rock, wann bin ich Jazz, oder Jazz ist ein weiter Begriff, wann bin ich, weiß ich nicht, soft, wann bin ich cool, oder was für eine Gehirnleistung brauche ich dafür, gehe ich da mehr in die Emotion, gehe ich hier mehr in Scheiß drauf, gehe ich hier mehr in, ich muss nachdenken.
Das glaube ich gern. Also, dass man da schon ab und zu mal ein paar Tage braucht, um zwischen diesen verschiedenen Modi hin und her zu wechseln und dabei vor allem glaubhaft zu sein. Eine Sache ist ihr allerdings trotz ihres enormen Outputs noch nicht so ganz gelungen, meiner Meinung nach zumindest, nämlich die schmalzigste Liebesballade ever zu schreiben. Zumindest gab sie das vor einigen Jahren mal in einem Interview als eines ihrer Ziele an. Aber das ist natürlich reine Definitionssache. Für mich persönlich ist eine der schlimmsten Schmonzetten wohl die Unchained Melody der Righteous Brothers. Meine Güte, was wird da gelitten? Wie sieht's denn aber bei Mira aus? Was versteht sie denn unter schmalzigen Love Songs? Das ist ja für jede oder jeden durchaus schon was anderes.
Das stimmt. Ich bin auch ein großer Fan von Kitsch. Also ich liebe Cheese oder, wie sag mal, Schmalz. Naja, also das absolute Ultimum an Schmalz-Song ist natürlich I Will Always Love You von Whitney Houston. Also nicht von Whitney Houston und Dolly Parton, aber in der Version von Whitney Houston, definitiv. Weißt du, wann ich das gesagt habe, dass das mein Ziel ist? Weil ein anderes Ziel ist für mich, die auf jeden Fall die traurigsten Lieder überhaupt auf der ganzen Welt zu schreiben. Für mich ist einer der traurigsten Sounds generell Radiohead. Und Radiohead ist einer der, das ist wie, was für viele die Beatles sind, ist für mich Radiohead. Beatles sind generell die Beatles, aber, und die sind super, aber für mich ist Radiohead sicher musikalisch tausendmal wichtiger. Aber ja, ich meine, stell dir vor, man schreibt sowas wie I will always love you noch einmal. Wow. Also das, dann bin ich fertig. Dann habe ich alles gemacht. Weil es muss schon mal was derartig kitschig sein und trotzdem bist du so sowohl berührt als auch blown in your mind. Mind blown, so heißt es. Weil es ja auch wahnsinnig schön, was zum Beispiel Whitney Houston oder Julia Dolly Parton in dem Fall singt. Also sie verabschiedet sich da so wahnsinnig liebevoll von ihrer Liebe. Also das ist ein richtig positiver Song, weil es ist aber eigentlich ein Breakup. I wish you joy and happiness, aber ich bin's nicht und ich werde dich immer lieben. Oh fuck, wow, damn, jetzt fährt's gerade wieder voll ein, der Song. Scheiße. Wow. Na, mir ist gerade was eingefallen. Ist gut, dass du das sagst, dass mir das noch nicht gelungen ist, weil das heißt, ich bin noch nicht fertig. Und ich will ja überhaupt nicht fertig sein. Ich meine, ich finde, I Care For You ist jetzt nicht der ultimative, schmalzigste Love-Song, aber es ist für meine Verhältnisse, bin ich recht zufrieden damit, was es ist. Und ist auf jeden Fall nicht so zum Tode traurig. Sondern er ist eigentlich ganz cute und süß und spielt so, ich mag nur dich und niemand anderen. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ja.
I like you. You like me. It's so cheesy, I can hardly disagree. No one learned the way we learned. How to treat each other, love each other more. Change the world, it's not gonna. Just like you and me and the policies on the battlefield.
Ein schöner Song, zweifellos, aber an Kitschigkeit und, naja, Pathos, Bombast, kann da ruhig eine Schippe drauf, wenn es darum gehen soll.
Okay. Gut, danke. Das nehme ich als Auftrag mit. Ja, sehr gut. Hat mir aber auch noch niemand gesagt, dass es noch mehr braucht. Die meisten eher so, nein, ist eh schon recht kitschig.
Also da kenne ich auf jeden Fall andere Musik. Und wie wir schon gerade hatten, Kitsch ist ja auch nicht zwingend schlecht. Wobei da vermute ich gerade alle, die in der sogenannten Hochkultur musikalisch zu Hause sind, widersprechen würden. Da würde vielleicht auch über I Will Always Love You die Nase gerümpft werden. Weiß ich nicht. Aber das ist ja eh so eine Sache. Mira hat ja auch nicht selten nicht nur mit der Pop, sondern auch mit der, in Anführungszeichen, Hochkultur zu tun. So ging sie zum Beispiel auch nach ihrer Ausbildung am Musikgymnasium für einige Zeit nach Linz, um Jazzgesang zu studieren. Brach aber nach einiger Zeit dann doch ab. Und das wundert mich irgendwie überhaupt nicht, weil ich mir gleich gut vorstellen konnte, dass so ein Studium auf einen Menschen wie Mira doch auch sehr einengend wirken kann.
Mhm, absolut. Ich habe da eine relativ starke Meinung dazu. Also ja, genau, ich habe Jazzgesang studiert an der Anton Bruckner Uni in Linz und im Vergleich zu anderen Unis, soweit ich es mitbekommen habe, auch von Friends, ist das eine sehr, im Unterrichtsstil und im Entwicklungsstil, wie man sich so quasi mit dem eigenen Instrument entwickeln darf, einer der liberalsten Schulen. Und ich habe mich da auch grundsätzlich sehr wohl gefühlt und ich glaube, die haben mich sehr, sehr gut begleitet. Having said that, ich habe grundsätzlich ein Problem mit Kunstunis und Musikunis. Also ich glaube, das ist einfach komplex. Einerseits ist es total cool, dass es einen Ort gibt, wo man Techniken lernen kann, wo man aber vor allem eine Community findet von Gleichgesinnten, von Leuten, die, weiß ich nicht, voneinander was lernen, miteinander Musik machen wollen. Das ist total positiv. Aber das Korsett ist auf jeden Fall wahnsinnig eng. Ich sage auch immer, ich habe stolz abgebrochen, das Studium. Ich habe es nicht fertig gemacht. Ich habe 6 Jahre studiert, obwohl ich 4 Jahre hätte brauchen dürfen dafür. Also man darf schon länger, aber das wäre der vorgesehene Rahmen gewesen. Und dann ganz kurz vorm Abschluss, also ich glaube, ich habe vielleicht so 5 Fächer hätte ich noch machen müssen. Und mein Abschlusskonzert hatte ich schon gespielt und so. Und dann war ich so, ich halte es nicht aus. Ich mag einfach nicht und ich kann mich selbst dazu nicht bringen, das fertig zu machen, weil es mich so unfassbar genervt hat. Und ich hatte einfach auch schon, bin viel aufgetreten und habe meinen Weg gemacht. Vielleicht war es ein bisschen eine Arroganz, aber finde ich eigentlich gar nicht so. Es war eher so ein Nein. Also wenn, dann studiere ich nochmal was anderes, wenn ich es brauche. Aber ein Kunststudiumabschluss, ich meine, was bringt mir das groß? Außer, dass ich dann einen Master machen kann und vielleicht an einer Musikschule unterrichten kann. Wenn das jemand möchte, passt das. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde es ist zum Teil wirklich problematisch, auch gerade wenn es um Jazz studieren geht. Also Jazz ist ja überhaupt so ein Begriff. Was soll das denn überhaupt sein heutzutage? Das Historische dahinter, man muss sich da einfach sehr gut darüber im Klaren sein, wo das herkommt und wo die Roots dafür sind. Und wenn man dann eigentlich in eine Schule geht, die einem einfach sagen, mach das, was die gemacht haben, dann ist das völlig diametral gegen das, worum es bei Jazz eigentlich ursprünglich ging. Das ist eine Form des Widerstands gewesen. Es war auf jeden Fall eine politische Sache, auch also künstlerisch-politisch, so wie das grundsätzlich auch immer ist. Und da jetzt einfach das Ganze in ein Schulsystem hinein zu verpacken, ist einfach ein Oxymoron. Also es widerspricht sich irgendwo. Und ich glaube, dass viele Lehrende an den Unis das schon wissen, aber das System einfach da eben dagegen steuert. Und so denke ich mir, diese Strukturen zu nutzen und viel zu lernen auf einer technischen Ebene, aber eben auch das Community-mäßige, das ist total gut und wichtig. Aber da jetzt auf Richtung Diplom oder Abschluss und Bachelor und Master, ich weiß nicht genau. Gesangstechnisch bin ich total happy, dass ich das gemacht habe. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ebenso wie, genau wie du vorhin gesagt hast, ich bin froh, dass ich dann irgendwann zugemacht habe und nichts mehr auf dieser Ebene lernen wollte. Ich finde auch gesangstechnisch oft sehr schwierig, wenn man hört, dass eine Stimme. Ich meine, mittlerweile, ich habe schon Respekt davor und kann das auch sehr schätzen, wenn eine Stimme hochgebildet ist. Also wirklich sehr, 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 sehr präzise arbeitet. Wenn man zum Beispiel jetzt Cynthia Erivo hört von Wicked, also die Schauspielerin und Sängerin. Und du hörst einfach, wow, also da pickt alles. Das ist einfach, also unglaublich. Ich kann das total genießen, wenn ich mir das anhöre, aber ein Teil von mir denkt sich, es ist eigentlich zu perfekt. Ich will, also eine Stimme drückt doch was unendlich Emotionales aus und Emotionen sind nicht glatt und perfekt und so weiter und so fort. Das muss ich nicht widersprechen, aber da habe ich 2 Herzen in meiner Brust. Das eine schlägt für diese Perfektion, die das eben zu schätzen weiß und das andere denkt sich, nein, ich will eine komplett ungebildete Stimme und es muss auch nicht perfekt intoniert sein und so weiter und so fort. Vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel, dir sagt sicher Adrian Lenker was, oder? Genau, von Big Thief, die Sängerin und Gitarristin. Die ist also eine unfassbar tolle Musikerin und eine unfassbar tolle Gitarristin vor allem. Und sie hat eine extrem tolle Stimme, die man aus 15.000 Stimmen heraushört. Aber sie ist auf jeden Fall imperfekt. Und also Intonation ist gut und auf jeden Fall ausreichend. Und es stellt sich auch überhaupt nicht die Frage, ob sie richtig oder falsch singt. Aber wenn man es jetzt irgendwie so betrachten möchte, dann ist da vieles nicht so, wie man das vielleicht, weiß ich nicht, korrekt singen würde. Und sie macht doch viel, sie säuselt ganz viel, finde ich. Und das, glaube ich, können ganz viele Leute sich gar nicht anhören, weil sie das nicht aushalten. Aber es ist so hyperemotional und daher so zugänglich. Ja, und das macht es, glaube ich, wahnsinnig schön. Und da können sich dann vielleicht auch mehr Menschen damit identifizieren. Und ich finde, es macht es auch dadurch besonders musikalisch. Genau. Bla, bla, bla. Jetzt habe ich lang geantwortet.
Das ist ja nicht wild, dafür ist so ein Podcast ja da. Und ich kann auch schon die Ambivalenz verstehen, die hinter Miras Einstellung so zu Kunsthochschulen steckt. Ich hatte das vor einiger Zeit erst mit einer anderen Musikerin hier bei Ruhestörung, mit Salomea. Die meinte nämlich auch, dass sie in ihrem Jazzgesangsstudium zwar unheimlich viel gelernt hat, aber danach auch enorm viel Zeit dafür aufgebracht hat, vieles wieder zu verlernen, weil dieser enorme theoretische Überbau wahrscheinlich auch manchmal das Denken vor das Fühlen beim Musikmachen stellen kann. Und das ist ja nicht unbedingt immer nur wünschenswert. So. Es gibt übrigens neben The Cheesiest Love Song of All Time noch eine andere Sache, die Mira ihrem großen Tätigkeitsfeld gern noch hinzufügen würde. Und das ist die Schauspielerei.
Ja, unbedingt. Ich fürchte, dass ich es vielleicht nicht so kann, wie ich es wollen würde. Und jetzt bin ich halt einfach an einem Punkt in meiner Karriere und Leben, dass ich vielleicht nicht mehr so die komplette Narrenfreiheit habe, dass man einfach komplett scheitern kann in dem Ganzen. Also kann ich schon, aber wäre halt unangenehm. Aber also ich liebe das sehr. Und ich bin auf jeden Fall eine Clownin. Das wurde mir oft gesagt, dass, also wenn man mich jetzt vielleicht so reden hört, dann hört man das, dann merkt man das vielleicht nicht so, aber meine Friends, die Leute, die mir sehr nah sind, die wissen, dass ich einfach ein Clown bin, weil ich gern einfach ein bisschen so pantomimisch bin. Also so, ich mache auch viele Impressions, wie sagt man das? Imitationen von Leuten. Und ich glaube, also entweder, glaube ich, könnte ich so ganz, 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 ganz tief dramatische und ernste Sachen machen oder doofe Sachen. Aber nichts dazwischen. Aber ja, das ist voll, das liebe ich extrem. Und in diese Rolle zu schlüpfen von, also das ist die Rolle, die ich da jetzt gerade spiele bei Broken Circle. Ich bin so quasi die Fantasie von einem Kind und ich trage ein gigantisches Kleid und ich schaue aus wie eine Mischung aus also eigentlich bin ich Elsa von Frozen. Ich bin eine Art Prinzessin, Hexe, Königin, sowas. Ja, macht mega Spaß. Und ich bin da vor allem musikalisch drin, aber ich verkörpere halt was und arbeite mehr so mit, also ist wenig, also ich habe 3 Sätze, aber ansonsten arbeite ich mehr mit meiner Präsenz, glaube ich, in dem Fall. Aber ich möchte grundsätzlich in meinem Leben wäre es voll schön, noch, weiß ich nicht, in einem Film zu spielen oder so, aber I don't know if I can, ob ich das gut genug machen kann. Müsste ich ausprobieren. Müsste jemand mit mir ausprobieren.
Ihr habt's gehört, ich verstehe das hier mal als Aufruf. Solltet ihr noch eine Person für euren Film, euer Stück, whatever suchen, auf die Mira halbwegs passt, dann meldet euch gern bei ihr. Und wenn man schon mal einen kleinen Eindruck davon bekommen möchte, wie Mira vor der Kamera aussieht, dann kann man sich zum Beispiel das Musikvideo von Shut the Fuck Up and Let Go angucken. Dort turnt sie nämlich ganz fröhlich, würde ich sagen, durch den Garten ihres Großvaters.
Genau, also das Video haben wir gedreht in dem schönsten Garten, den ich kenne. Und das ist der Garten von meinem Opa in Niederösterreich. Der ist total verwachsen und das war im Juni letztes Jahr. Da hat es wirklich gerade so richtig, ist alles explodiert und war wunderschön grün und es ist ruhig dort. Und das Lustige ist, es steht im Garten von meinem Opa ein alter Zugwaggon, den er umfunktioniert hat zu einem Schupfen, wie nennt man das? Eine Scheune, eine Minischeune oder so eine kleine Hütte halt. Und da lagern so ein paar ganz alte Möbel. Und dieser Waggon steht dort, weil der Vorbesitzer vor ewigen Jahrzehnten Lokführer war, bei der Bahn natürlich. Und da wurde das einfach mal abgestellt. Das steht da einfach seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, 70 Jahren oder sowas. Und da ist auch das Cover entstanden in dieser Minischeune. Genau. Also es ist einfach ein wunderschöner Ort. Mein Opa hat das Haus, in dem er wohnt, quasi, also es war ursprünglich eine Ruine und die hat er wunderschön ausgebaut und größer gemacht und ja, das selber gebaut eigentlich und entworfen. Also ich, so Architekt, also ein bisschen ein Hobbyarchitekt, eigentlich ist wahrer Grafiker, egal. Genau, ein wunderschöner Ort.
Sieht ganz danach aus. Und ja, dann kommen wir auch schon allmählich zum Ende dieser Ausgabe hier. Nicht aber natürlich ohne noch zwei Dinge zu fragen. Zum einen, was Miras musikalischer Anspieltipp für euch derzeit wäre und was genau bei ihr die kommende Zeit noch so passiert.
Ich freue mich einfach voll, dass ich die Musik, die auf diesem Album drauf ist, jetzt wirklich noch viel spielen werde, auch auf Festivals. Ich habe meine Solo-Musik oft nicht als Festivalmusik gesehen, weil ich finde, es ist eher so Zuhörmusik. Und Festivals sind für mich auch eher die Antithese, weil ich eigentlich nicht so ein Festivalmensch bin, weil mir da ist einfach alles zu viel. Aber ich glaube, mit dem Album geht es sich gut aus und ich habe mittlerweile auch echt ein großes Repertoire, sodass man ein bisschen mehr Festivalstimmung vielleicht erzeugen kann. Ich freue mich mega, mit diesen Leuten auch einfach im Tourbus zu sitzen, weil das einfach richtig gute Freundinnen und Freunde geworden sind. Genau, da wird einfach viel gespielt. Und dann gehe ich auch wieder mit den Clementines ins Studio. Wir werden wieder was schreiben. Wir sind eigentlich auch gerade am Schreiben. Wir spielen auch mit den Clementines ein bisschen. Wir haben ein großes Konzert in Wien in der Arena Open Air. Das eine große Sache für uns ist. Es ist das größte Konzert, glaube ich, das wir bis dato selber veranstalten auch. Also mit 3000 Leuten oder so. Dann bereite ich mich auf ein anderes Theaterstück vor ab Sommer. Heldenplatz. Also nach Thomas Bernhard, Heldenplatz, was ein sehr, sehr, sehr relevanter Stoff ist, immer schon, aber jetzt auch wieder, für das Landestheater in Innsbruck. Ich habe einen kleinen Unijob, was sehr widersprüchlich sein könnte, aber ich unterrichte ein ganz, 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 ganz kleines Fach auf der Musikuni in Wien, wo es um Lyrics geht. Das ist auch eine schöne, interessante neue Herausforderung. Da werde ich auch sagen, hört alle auf zu studieren. So, lauft weg, solange ihr noch könnt. So quasi. Genau, das sind so meine Aufträge dieses Jahr.
Klingt gut und wie gewohnt vielfältig. Und wie klingt es bei Mira, wenn sie denn mal Musik hört? Das hier ist ihr Tipp für euch.
Ich meine, lustig, also jetzt habe ich gerade an Barockmusik gedacht, aber das tue ich euch nicht an. Obwohl es sehr, sehr schön ist. Ach, wobei, vielleicht, ich habe gestern wieder darüber gesprochen, es gibt ein wunderschönes Lied aus dem 16. Jahrhundert, Original von Henry Purcell, Barockmusik, aber wurde in den, ich glaube, 90er Jahren von Jeff Buckley gecovert und das findet man nicht auf Spotify und Konsorten, aber auf YouTube. Relativ schlechte Aufnahme, aber schön genug, um emotional zu werden. Und zwar singt da einfach Jeff Buckley tatsächlich, glaube ich, in irgendeiner Elizabeth's Cathedral in London oder sowas, When I'm Laid in Earth. Unfassbar. Unfassbar schön. Mit Imperfektionen und gerade deswegen zum Sterben schön. Wirklich unfassbar schöne Musik. Unendlich toll gesungen von Jeff Buckley.
So, ihr Lieben, und damit kommen wir auch langsam schon zum Ende dieser Ausgabe. Herzlichen Dank an Mira für das offene, wirklich schöne Gespräch nochmal und an euch fürs Zuhören, Abonnieren und Weiterempfehlen von Ruhestörung. Hier ändert sich in Zukunft übrigens ein wenig der Turnus. Die nächste Folge mit meiner Kollegin Liz Remter erscheint nicht in 2, sondern in 4 Wochen wieder. Und dann gibt es fortan jeden Monat regelmäßig eine neue Ausgabe für euch. Und nun euch den duften Frühling, macht's hübsch und tata.